Ja, ich kann das nur bestätigen, was meine Mutter eben gesagt hat, wie Gott uns Menschen führt, wenn wir uns für ihn entschieden haben, wenn wir uns führen lassen wollen. Alles wirklich immer wieder faszinierend. Und ich bin hier in dieser Gemeinde groß geworden. Bei mir hat es 33 Jahre gedauert, bis ich diese Entscheidung getroffen habe. Und seitdem, das war vor 10,5 Jahren, kann ich sagen, langweilig wurde es kein einziger Tag. Ich hatte jeden Tag, ob ich oben auf dem Berg war oder unten im dunklen Tal, ich wusste immer, mein Herr, der ist bei mir, der führt mich. Und ich habe seinen wunderbaren Segen, seine Liebe und seine Gnade jeden Tag aufs Neue. Ich glaube, hier sind viele, denen geht es ganz genauso. Ja, ich heiße euch auf jeden Fall im Namen Jesu Christi. Herzlich willkommen. Und ich möchte heute über diese Predigt eine Zusage von Jesus stellen. Hier heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Psalm 147, Vers 3. Ja, eine Frage habe ich noch an euch. Wer kennt noch die Jahreslosung von 2023? Ja, genau. Genau, Walter. Perfekt. Ein Gott, der mich sieht. Ja, und in Anlehnung an diese Losung habe ich der heutigen Predigt den Titel gegeben, du bist ein Gott, der mich sieht, du bist ein Gott, der mich ruft und du bist ein Gott, der mich heilt. Hierzu habe ich im Lukas-Evangelium drei schöne Verse gefunden, und zwar in Kapitel 13. Ja, mal sehen, ob es klappt. Ah, da kommt doch was. Perfekt. In Kapitel 13, die Verse 10 bis 13. Und er, also Jesus, lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte und sie verkrümmte und sie konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Soweit Gottes Wort. Ja, ihr Lieben, in der Synagoge war eine Frau, die war seit 18 Jahren gekrümmt. Das heißt, sie hatte einen krummen Rücken und sie konnte sich nicht aufrichten. Im Urtext steht hier ein schönes Wort, das heißt für das Gänzliche. Sie konnte sich nicht aufrichten für das Gänzliche, also für das Ganze. Was bedeutet das? Also ich finde es so interessant, dass das Neue Testament den Zusammenhang Körper, Seele und Geist kennt für das Gänzliche. Ich meine, alle drei Dimensionen sind eng miteinander verbunden. Selbst die moderne Medizin hat festgestellt, dass man diese drei Dimensionen nicht getrennt voneinander behandeln kann oder beachten kann. Und so hat Jesus vor 2000 Jahren diese drei Dimensionen immer im Blick gehabt, wenn er heilte. Er hatte nie nur die körperliche Krankheit beachtet, denn jegliche körperliche Heilung hat immer etwas mit Geist und Seele zu tun. Schau mal, da fühlt sich jemand körperlich angeschlagen, fix und fertig, und er geht zum Arzt und klagt ihm sein Leid. Der Arzt checkt den Menschen durch und stellt fest, körperlich kerngesund. Und doch ist der Mensch krank, denn seine Seele ist vielleicht verwundet. Ja, seine Seele ist verkrümmt, weil Sünde und Schuld ihm zu schaffen macht oder weil die Verzweiflung übermächtig ist. In Johannes 5, Vers 5 steht ein schönes Beispiel, dass Jesus immer gänzlich heilte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Man, allein diese Frage von Jesus ist schon spektakulär. Natürlich will der Mann gesund werden. Aber Jesus spricht mit dieser Frage die Seele und den Geist des kranken Mannes an. In Vers 7 heißt es, und der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Vielleicht hatte dieser Mann resigniert aufgegeben, vielleicht hat er sich auch mit seiner Krankheit arrangiert. Mir hilft ja sowieso keiner. Und doch spricht Jesus im Vers 8 ihm zu, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Und jetzt hört zu. In Vers 14 heißt es nämlich, danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist jetzt gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht noch Schlimmeres widerfahre. Ja, was meint Jesus hier? Weil die Gefahr bei diesem Mann bei jedem Menschen sein kann, er ist körperlich gesund geworden, dieser Mann wurde geheilt und vor lauter Freude über seine wiedergefundene Gesundheit vergisst er das Wichtigste, seine Seele. Sündige hinfort nicht mehr. Oder ist auch ein interessantes Beispiel in Lukas 5, Vers 20. Hier sind Männer, die ihren kranken Mann, kranken Freund durch das Dach eines überfüllten Hauses zu Jesus herunterlassen, in dem Jesus predigt. Als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten natürlich und die Pharisäer, die fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Und als Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er ihnen und sprach, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat auf Erden, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte und ging heim und pries Gott. Halleluja. Ja, er pries Gott. Körper und die Seele und der Geist. Ja, die Frau in der Synagoge war 18 Jahre gekrümmt. 18 Jahre, ihr Lieben, ich meine, das macht doch was mit einem, oder? Und so habe ich mich gefragt, wie viel Hohn und Spott diese Frau in dieser Zeit ertragen musste. Die religiöse Gesellschaft hat sie ganz klar in die hinterste Ecke verwiesen. Die Frau wäre nie auf die Idee gekommen, nach vorne in die erste Reihe in der Synagoge zu kommen. Ihr war bewusst, durch meinen Lebensstil, wegen meiner Krankheit, muss ich Sünde haben. Selbstanklage. Und so war die hinterste Ecke ihr Platz seit 18 Jahren. Und diese Frau war körperlich und in der Seele krank. Und so lebte sie ein Leben in der letzten Reihe am Rande der Gesellschaft. Sie konnte sich nicht aufrichten für das Gänzliche. Ich möchte mit euch heute mal drei Konsequenzen aus dieser Geschichte anschauen. Drei Dinge, die wir lernen können. Und ich werde eine Verbindung auch zeigen, wie diese Konsequenzen im Zusammenhang mit dem Kreuzestod Jesu stehen. Punkt 1, Jesus sieht dich. Punkt 2, Jesus ruft dich und Punkt 3, Jesus heilt dich. Die erste Konsequenz, Jesus sieht dich. Der Text sagt in Vers 12, und Jesus sieht diese Frau. Und so stellt sich die Frage, wen hat Jesus gesehen, als er diese Frau angeschaut hat? Und wen sieht Jesus zum Beispiel an, wenn er dich und wenn er mich anschaut? Was meinst du? Ich möchte mal zur Beantwortung dieser Frage vielleicht so ein kleines Experiment machen. Hat viel mit Fantasie zu tun jetzt. Wenn wir mal kurz die Augen schließen und uns gedanklich mal vorstellen, oben hier in die Ecke wandern, gedanklich. Wenn ihr oben seid, dreht ihr euch um und schaut hier in den Saal. Ja? Sind wir soweit? Und am besten schaust du mal auf den Platz, wo du gerade sitzt. Wenn du dieses Bild vor Augen hast, welche Person siehst du auf diesem Platz sitzen? Siehst du die Person, die sich für den Gottesdienst schön gemacht hat, geduscht heute Morgen, klar, schöne Klamotten angezogen hat? Oder siehst du da oben die Person, die heute Nacht schlecht geschlafen hat, weil sie Sorgen und Probleme hat, die sich viel Zukunftsängste macht, weil die Kinder und die Ehepartner sich noch nicht für Jesus entschieden haben? Oder siehst du die Person, die sich in einer schlechten finanziellen Lage befindet? Oder? Wen siehst du? Und unsere Frage heute Morgen lautet, wen sieht Jesus? Was glaubst du, welche Perspektive hat Gott auf dein Leben, wenn er dich anschaut? Warum mache ich das jetzt mit euch? Weil ich glaube, dass die Art, wie wir denken, wie Gott uns ansieht, bestimmt maßgeblich unsere Beziehung zu ihm. Wir haben vorhin von der Jahreslosung 2023 gesprochen. Das ist eine Aussage von einer Frau namens Hagar, die von Abraham verstoßen wurde, die in die Wüste ging und dort eine Begegnung mit Gott hatte. Und dadurch erkannte sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Das war für sie eine wunderbare Verheißung, die ihr Kraft und auch Zuversicht gegeben hat. Und doch kann diese wunderbare Verheißung auch eine Drohung sein. Wie kann das sein? Ich möchte euch mit euch jetzt vielleicht mal so in die 60er und 70er, 80er Jahre, 90er des letzten Jahrhunderts entführen. In dieser Zeit gab es viele Gemeinden, in denen der Glaube, ich nenne es jetzt mal christlich konservativ, gelebt wurde. Gerade für Menschen, die neu im Glauben waren, war die Jahreslosung eine Bedrohung. Du fragst jetzt vielleicht, warum? Weil die Menschen wurden in dieser Zeit oftmals mit einem moralischen Jesus konfrontiert und entsprechend im Glauben erzogen. Mit Gott wurde gedroht. Junge, Mädchen, pass auf, der Herr Jesus sieht alles. Und wenn er das und das sieht, dann ist er enttäuscht über dich. Also Jesus war ein Detektiv, der hinter deinen Fehlern herschnüffelte. Und wehe, du hast das falsch gemacht. Und so haben sich viele Menschen immer wieder gefragt, erfülle ich die Erwartung, die Jesus an mich hat? Und die Antwort war ganz klar, nein. Und so war der Jesus ständig enttäuscht über mich, weil ich jetzt sowieso das alles gar nicht schaffen kann. Meine, solche Situationen, solch ein Christenleben, macht doch etwas mit unserem Gottesbild, ja? Mit unserer Gottesbeziehung. Und diese Art der Verkündigung des Evangeliums gibt es natürlich heute im Jahr 2025 immer noch. Du musst, pass auf, sei vorsichtig. Und so ist der Glaube an Gott, das Vertrauen in einen liebenvollen Vater, in manchen Fällen in Hass auf Gott eskaliert. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, das richtige Bild von einem Gott zu haben, der mich sieht. Lasst uns vielleicht nochmal zur Geschichte zurückgehen. Die Menschen waren in der Synagoge versammelt und damals war es so, dass der Rabbi in der Mitte stand und lehrte. Und durch diese Kreisform entstand eine Diskussionsrunde und es war damals eine Diskussionskultur im Gottesdienst. Und daher kommt auch das Zitat, die Menschen verändern sich nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Dadurch bilden sich Hauskreise, das kennen eigentlich wir alle, oder halt Kleingruppen treffen sich. In unserer Geschichte haben alle darauf gewartet, dass Jesus loslegt, der große Rabbi, der so viele Wunder tut. Und der die Schrift so anders auslegt als die Pharisäer und als die Schriftgelehrten. Und jetzt sieht Jesus diese Frau, die seit 18 Jahren gekrümmt war und sich nicht aufrichten kann. Für das Gänzliche. Jesus hat es zutiefst geschmerzt, diese Frau zu sehen und doch ist er wegen ihr in die Synagoge gekommen. Ja, Jesus war innerlich bewegt. Innerlich bewegt, wisst ihr, was das bedeutet? Das beschreibt eigentlich die inneren Teile des Körpers, da wo der Schmerz am größten ist. Es ist der Sitz der Emotionen, wir nennen es heute auch gerne mal das Herz. Mir tut das Herz so weh, mir zerreißt es das Herz. Wir sind innerlich bewegt, wenn wir das Leid einer anderen Person sehen. Hierzu steht in der Bibel eine schöne Geschichte in Markus, Kapitel 1, die Verse 40 bis 42. Ja, hier heißt es, es kam ein Aussätziger zu Jesus, der bat ihn, kniete nieder und sprach ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, also Jesus, und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich finde es so schön, ich will es tun. Sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und so ist Jesus Christus der Schöpfer des Universums. Immer auf den einzelnen Menschen zugegangen, auch auf dich, auch auf mich. Ja, in Matthäus 9, Vers 36 steht so schön, als er das Volk sah, jammerte es ihn, er wurde innerlich bewegt, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und so ist Jesus Christus, der Schöpfer des Universums, immer auf die... Er hat gerufen, er hat gesehen, er hat gerufen, er hat geheilt. Er ging auf den Blinden zu und heilte ihn. Dieser empfing sein Augenlicht, sondern nicht nur sein Augenlicht, sondern auch den Glauben an den neu gefundenen Herrn. Und Heiland. Ja, auch die Seele des Mannes wurde durch die Begegnung mit Jesus gesund. Jesus heilt gänzlich. Johannes 9. Als Jesus eine Frau sah, die hinter dem Sarg ihres einzigen Sohnes herging, da lesen wir in der Heiligen Schrift, Jesus wurde innerlich bewegt und er weckte den Jungen wieder auf. Lukas 7. Ja, ihr Lieben, es gibt einen, der noch viel, viel mehr unter unserer persönlichen Not leidet als wir, und das ist Gott selbst. Es hat ihn zutiefst geschmerzt, diese Frau zu sehen. Und warum? Weil Gott uns, ja dich und auch mich, immer aus der Perspektive Adams betrachtet, den ersten Menschen noch vor dem Sündenfall. Als die Sünde noch nicht in der Welt war und die gesamte Schöpfung noch nicht so verunstaltet und so verkrümmt war, wie sie ist. Er sieht dich und auch mich aus der Perspektive von Anfang an, als alles perfekt war. Schau mal, wir wissen, in 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Als vollkommenes Vertrauen zwischen Gott und den Menschen da war, und siehe, es war sehr gut. Und wenn Jesus diese Frau also anschaut, sieht er auf der einen Seite die vollkommene Schöpfung, auf der anderen Seite die in sich verkrümmte und verunstaltete Schöpfung. Und das tut dem Schöpfer, der die Menschen vollkommen erschaffen hat, weh. Unendlich weh. Und doch sagt die Bibel in aller Klarheit, dass Gott sein Reich auf diesem Planeten aufbaut, und er hat uns in seiner Liebe, in seiner wunderbaren Gnade, das in seinem Wort zugesagt. Ja, heißt es so schön, Jesaja 65, Vers 17, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Halleluja. Auch der Zustand heute im Jahr 2025 schmerzt ihn, und so kann der Gott, der uns sieht, uns ohne das Kreuz von Golgatha gar nicht betrachten. Ohne das Erlösungswerk kann Gott zu dir und zu mir nicht sagen, du bist bedeutungsvoll, du bist wertvoll, du bist sehr gut. Das kann er nicht, das geht nicht. Und wenn du selbst dein Leben im Spiegel von Gottes Wort prüfst, dann kannst du nur noch feststellen, dass man es keinesfalls mit einem Spitzenklasse-Modell zu tun hat. Ehrlich gesagt hat es nur noch Schrottwert. Du und ich. Aber, und jetzt kommt wieder dieses wunderschöne Aber, durch das Kreuz, haben wir so schön gesungen eben im Lobpreis, Abendmahl haben wir gefeiert, durch das Kreuz sieht Gott dich und mich als etwas Perfektes, als etwas Bedeutungsvolles, als etwas Wertvolles, als etwas, was er von Herzen liebt und er sagen kann, wow, du bist wunderbar, du bist mein geliebtes Kind. Halleluja. Und doch stellt sich die Frage, wie wir die Realität des Alltags gestalten. Wir wissen oft um die Liebe Gottes. Und doch rücken wir uns immer wieder zurecht, nehmen Haltung an, dass wir aufrechter gehen können. Und doch strengen wir uns immer selbst an. Und doch versuchen wir, das Leben alleine zu meistern. Hauptsache, alles stimmt. Interessant ist, dass wir oft die prüfenden Blicke Gottes ernster nehmen als seine Liebenden. Und auch als seine wohlwollenden Blicke. Warum ist das so? Ich glaube, weil wir nichts in unserem Leben gibt, was auch nur ansatzweise vergleichbar wäre mit dieser großen, unbeschreiblichen Liebe Gottes. Johannes erklärt das in 1. Johannes im Kapitel 4, Vers 10. Denn darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Nicht unsere Eltern, nicht unsere Lehrer, nicht unsere Geschwister, es gibt nichts und niemand, der dich und mich so sehr liebt, wie Gott es tut. Und nichts und niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Man Römer 8 lässt grüßen. Mein Gott weiß um mich, Gott weiß um dich und wir können ihm nichts vormachen. Gott sieht unsere Verzweiflung, unsere Verlorenheit, unsere Unfähigkeit, unsere Schwachheit. Weißt du, was ich glaube? Gott hat dich und mich erschaffen, ganz bewusst an diesen Platz gesetzt, in diese Gegend, zu dieser Zeit, zu diesem Menschen. Und warum? Weil du das schönste Liebesgeschenk bist, das Gott sich selbst geschenkt hat. Und ich glaube, dass Gott mit jedem von uns einen ganz bestimmten Auftrag hat, einen Auftrag nur für dich. Ein Auftrag, der so speziell wie dein Fingerabdruck ist. Ich meine, es ist so speziell, wie Gott uns sucht, er möchte uns berufen und er möchte dir sagen, ich sehe dich und nur du bist mein Königstransfer. Du bist mein ganzer Stolz. Also Jesus sieht diese verkrümmte Frau und schaut nicht durch sie hindurch, er sieht sie und es schmerzt ihn. Ja, ihr Lieben, Jesus ist gekommen für die Elenden, Jesus ist gekommen für die Gebrochenen, für die Sünder, für die Kranken, für die Gekrümmten. Und so sagt Jesaja, und doch wurde er durchbohrt, wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt, zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Schuldschein ist zerrissen, Jesus' letzte Worte am Kreuz waren: Es ist vollbracht. Und Gott schaut dich und mich an und durch das Kreuz gibt er uns das Prädikat wertvoll. Und das ist die erste Konsequenz in dieser Geschichte. Die zweite Konsequenz, Jesus ruft dich. Gehen wir zurück in die Synagoge. Alle warten auf die Auslegung der Schrift Jesu. Jetzt geht's los, der bekannte Lehrer fängt an, die Schrift auszulegen. Nein, denn Jesus sieht diese Frau. Er ruft sie zu sich und dieser Ruf hat es in sich gehabt. Es war die Herausforderung pur. Ja, warum? Wir erinnern uns, wo hat diese Frau ihren Platz in der Synagoge, in der Gesellschaft eingenommen? Ganz hinten. Sie konnte sich nicht aufrichten für das Gänzliche. Die Frau wusste, wo ihr Platz ist. Niemand, der sich schämt, nimmt in der ersten Reihe Platz. Denn das Unbemerktsein ist ein gewisser Schutz, eine gewisse Anonymität. Und ich kann nach dem Gottesdienst schnell wieder rausgehen, ohne dass mich jemand anspricht. Ja, warum sage ich das? Ich glaube, dass es auch in den Gemeinden Menschen gibt, die in ihrem Leben den letzten Platz eingenommen haben, weil sie Lügen glauben. Lügen über sich selbst, Lügen, die andere über sie verbreitet haben. Ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, ich bin doch nicht wertvoll. Junge Mädchen, hinten anstellen, nur nicht vordrängeln, immer höflich sein. Und so hast du irgendwann eine Rolle eingenommen, ganz hinten in der letzten Reihe, da bin ich doch am sichersten. Ob erste oder zweite oder dritte oder auch letzte Reihe, ihr Lieben, der Ruf Jesu nach vorne gilt jedem von uns. Und doch glaube ich fest, dass der Ruf Jesu in diesem Augenblick für diese Frau sehr unangenehm war. Denn alle Augen in der Synagoge richteten sich jetzt auf diese Frau. Spot on. Jesus ruft die Frau in die Mitte des Kreises. Vielleicht hat sie gedacht, dieser Rabbi, der stellt mich vor allen Leuten hier bloß. Doch Gott ist anders. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute in der Synagoge mittlerweile total genervt waren. Vielleicht haben sie auch gedacht, was will der denn jetzt mit dieser Frau? Jesus, fang an, die Schrift auszulegen. Die Sünderin, die ist so immer da. Die sollen in der letzten Reihe bleiben. Und so stellen wir uns die Frage, was passiert in dieser Situation mit der Frau? Sie tritt mit diesem Ruf Jesu in eine ganz neue Situation. Sie wird herausgerissen aus ihrem Leid, aus ihrer Sicherheit der letzten Reihe, herausgerissen vom Rande der Gesellschaft in den Mittelpunkt zu Jesus. Plötzlich und unerwartet hat sie zwei Möglichkeiten der Entscheidung und keine mehr. Aufstehen und durch den Hinterausgang verschwinden? Nein, sie stellt sich dem Ruf Jesus, sie stellt sich der Schikane, sie stellt sich den verächtlichen Blicken der Menschen und geht in die Mitte des Kreises zu diesem Rabbi Jesus. herausgerissen. Da gibt es nochmal ein schönes Beispiel, Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus aus dem Ort Jericho ging, sieht er einen Menschen im Zollhaus sitzen, der heißt Matthäus. Er geht nicht an seiner Verlogenheit vorbei und am Abgrund des Geizes. Er geht darauf zu. Jesus sagt zu diesem Mann, der nur sich und sein Geld kennt, nur zwei Wörter. Folge mir. Auch hier sind die verächtlichen Blicke der Pharisäer, der Religiösen, die hasserfüllten Blicke der Menschen. Sie schütteln alle mit dem Kopf. Nein, das kann er doch nicht ernst meinen. Und so fragen sie Jesus, Herr, weißt du denn eigentlich nicht, wer dieser Matthäus ist? Doch, er weiß es. Ihr Lieben, ich kann mir vorstellen, wie unser Herr Jesus Matthäus anblickt, so wie er immer gestrandete und auch zerrissene Menschen anschaut. Und so sagt Jesus zu den Menschen, doch, wir gehören zusammen, der Matthäus und ich. Wir gehören zusammen, das ist beschlossen seit ewig. Und Matthäus dachte bei sich, wähle ich den Weg mit diesem Jesus, dann entscheide ich mich gegen das Leben als Zöllner. Bleibe ich Zöllner, dann lehne ich den Weg mit Jesus ab. Zwei Möglichkeiten. Kennst du das? Jeder Mensch muss sich einmal entscheiden. Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, keine mehr. Dann kannst du natürlich sagen, lass mich in Ruhe. Ich bin auch nicht gegen die Bibel, auch nicht dagegen, dass ich sonntags mal in die Kirche gehe. Ich will mein Leben weiterhin alleine leben. Es klappt doch schließlich alles so gut. Da brauche ich keine Unterstützung und am besten noch einem, der mir reinreden will in mein Leben. Nein, das will ich nicht. Wenn du das so siehst, dann ist das eine Möglichkeit, eine Entscheidung, deine Entscheidung. Und doch sagt Jesus auch zu dir und auch zu mir, wir gehören zusammen. Und Matthäus, der steht auf, er hat sich entschieden. Matthäus lässt sich rufen, er steht auf und geht durch die kleine Tür seines Zollhauses. Die Erinnerung an sein selbstgezimmertes Leben verschwindet. Und unter den verächtlichen Blicken der Religiösen und Pharisäer und des Volkes folgt er diesem Jesus. Und wir? Klar, wir lieben es zu hören, dass Jesus uns unendlich liebt, dass nichts, aber auch nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Wenn er uns mit seinem liebevollen, wohlwollenden Blick anschaut, wir lieben es zu hören, dass Jesus uns heilt. Wir lieben es, wenn Jesus immer bei uns ist. Wir lieben es manchmal sogar in unseren Gebetsveranstaltungen, uns imaginäre Krönchen aufzusetzen und uns ganz wertvoll und geliebt zu fühlen. Aber lieben wir es auch, wenn Jesus ruft, dass es uns alles kostet? Wenn dieser Ruf unangenehm ist und wenn uns die verächtlichen Blicke der Freunde, der Arbeitskollegen, der Familie und der Nachbarn treffen, wenn dieser Ruf unser Leben wirklich verändert, die Bibel sagt ganz klar, wenn aus diesem Gesehen und geliebt werden keine Folgeschritte erfolgen, dann ist diese Liebe folgenlos. Aber ihr Lieben, Gottes Liebe ist folgenreich. Sie will uns befähigen, Schritte zu gehen und gehorsam zu sein, dem Ruf Jesu zu folgen. Mir ist auch bei der Vorbereitung dieser Predigt so bewusst geworden, dass dieser Ruf Gottes eine Analogie zu Adam im Paradies ist. Wir wollen uns mal 1. Mose Kapitel 3, Vers 9 anschauen. Und Gott, der Herr, ruft Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Keine Antwort. Und Gott spricht, Adam, ich bin hier, wo stehst du in der Beziehung zu mir? Keine Antwort. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in dem Wort Verantwortung eigentlich Antwort steckt? Das heißt, Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die sind doch bereit, eine Antwort zu geben. Der Umkehrschluss, Menschen, die nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, werden auch keine Antwort geben. Keine Entscheidung treffen auf den Ruf Jesu. Gottes Liebe nimmt uns alle in die Pflicht, eine Antwort zu geben auf diesen Ruf Jesu, alle. Gott ruft im Paradies Adam zu, komm. Jesus ruft dieser Frau, die sich nicht aufrichten konnte, komm. Und der große Unterschied zwischen Adam und der Frau in der Synagoge war, kann sich jemand vorstellen? Der Ruf Gottes an Adam, das war ein Ruf zum Gericht. Der Ruf Jesus zu dieser Frau ist der Ruf zur Gnade. Gnade, ja. Ich möchte es heute Morgen in aller Deutlichkeit sagen, einem dieser beiden Rufe werden wir, du und ich, Folge leisten müssen. Wir alle. Entweder der Ruf zur Gnade oder der Ruf zum Gericht. Der Ruf zum Gericht, ihr Lieben, der wird unwiderstehlich sein. Da wird es keine Ausreden geben, kein Versteckspiel oder Diskussion. Und so hat mal jemand gedichtet, heraus aus den Gräbern, nicht einmal die Verwesung schützt vor dem Gericht. Aber ihr Lieben, der Ruf zur Gnade, der schützt vor dem Gericht. Und denkt immer dran, wir leben heute im Jahr 2025 noch in der Gnadenzeit. Und für dich und für mich gilt, die liebenden, wohlwollenden Blicke von Jesus erhaschen zu wollen, ohne seinem Ruf Folge zu leisten, das geht nicht. Das Kreuz ist kein Zufluchtsort. Das Kreuz ist auch kein Fluchtauto, in das ich einsteigen kann, dann bin ich weg. Denn das Kreuz konfrontiert mich mit meiner tiefsten Schuld, mit meiner Sünde. Das Kreuz hält mir einen Spiegel vor und zeigt mir mich in meiner Verlorenheit. Das Kreuz ist der schrecklichste Ort, den es gibt, der grausamste. Der Ort, an der Umkehr passiert, an dem ich hingezogen werde und ich verstehen kann. Gott, ich kann nur mit deiner Gnade bestehen. Man, ohne diese unbeschreibliche Gnade, ihr Lieben, ist es unmöglich. Das Kreuz lädt uns ein, umzukehren und die Frage lautet, wie reagiere ich? Und nur von dem Kreuz von Golgatha geht dieser Ruf der Gnade aus, der Ruf Jesu. Ja, und zum Schluss die dritte Konsequenz, Jesus heilt. Die Frau hat die Schikane auf sich genommen und steht mitten zwischen den verächtlichen Blicken der Menschen neben Jesus. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legt die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf, pries Gott. Sie pries Gott. Körper, Geist und Seele. Für das Gänzliche. Halleluja. Und meine Frage an euch, wie steht denn diese Frau jetzt da? Als die Dumme? Als die Schikanierte? Nein, als die Geheilte. Jürgen Henkies, war ein evangelischer Theologe, hat mal gesagt, Herr, du hast mich angerührt, lange lag ich krank danieder, aber nun die Seele spürt, alte Kräfte kehren wieder, neue Tage leuchten mir, Gott, du lebst und ich danke dir dafür. Ihr Lieben, wie ist es bei uns? Menschen sind verletzt und werden verletzt, sind in der eigenen Schuld oder am Versagen anderer schier zugrunde gegangen. Und doch spricht uns Gott im Psalm 147, Vers 3, das war der Eingangsvers, zu, er heilt die zerbrochenen Herzen hin und verbindet ihre Wunden. Man, wer anders als Jesus Christus konnte das besser tun und besser verstehen als er? Er, der am Kreuz für die Schuld dieser Welt gelitten hat. Er, der das Versagen, die Schmerzen, das Leiden, die Krankheiten, das Elend der Menschen ertragen hat. Und Jesus sagt, hey, ich weiß um deine Schmerzen. Ich verbinde dich. Ich will dein gebrochenes Herz wieder heilen. Dafür, nur dafür bin ich auf die Erde gekommen, damit ich euch heile, damit ich euch errette. Er ist unser Heiland. Er, der Leid und Schmerz sogar den Tod besiegt hat, ist gekommen, um Menschen zu retten vom ewigen Tod, um ewige Gemeinschaft mit Gott möglich zu machen. Und so ruft uns unser Heiland zu, kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe erschaffen. Matthäus 11, Vers 28. Ja, ihr Lieben, Jesus sieht dich, Jesus ruft dich und Jesus heilt dich. Und zum Schluss der Predigt möchte ich euch noch einen schönen Bibelvers aus Jesaja 58, Vers 8 zusprechen. Wenn du so handelst, wenn du dich so entscheidest, was wir heute gehört haben, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Amen.